Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute für euch dabei zum Anlass des 200. Geburtstags von Anton Bruckner Gerd Schallers Aufnahme der 4. Sinfonie mit der Philharmonie Festiva. Dann hören wir noch etwas ganz anderes, nämlich God is an Astronaut mit Embers, ein Post-Rock-Album mit Elementen von Psychedelia und Krautrock, muss man eigentlich sagen. Krautrock. So. Für alle, die uns im Internet hören, wird es dann noch eine Verkostung geben, nämlich den Silvaner Muschelkalk von Bickel Stumpf, den wir heute vor uns haben. Natürlich nach unserem wunderbaren Open-Mic-Segment. Und einen Hinweis haben wir noch in eigener Sache, nämlich am 9. November wird es keine Sendung bei Lübeck FM geben. Also, liebe Lübecker, wenn ihr uns am 9. November mit der nächsten Sendung hören möchtet, schaltet doch entweder, geht eure Freunde in Kiel besuchen und hört uns da. Oder hört uns einfach auf feuilletöne.de, da bekommt ihr dann auch die Verkostungen mit. Also wie gesagt, 9. November, niemand wird uns auf Lübeck FM hören. Die Woche danach aber sind wir wieder zurück. Und damit übergebe ich erstmal meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, und ich glaube, die Lübeck FM-Menschen werden lieber Westküste FM hören, bevor sie Kiel FM hören.
Okay, gibt es da Feindschaften?
Ich bin ja, nicht, nee, also das ist alles schwierig. Dieses Verhältnis okay. Kiel-Lübeck, das ist ein ganz besonderes.
Ich bin sicher, das ist wie mit Bockum und Höfel.
Das weiß ich nicht. Lübeck ist ja eine Hansestadt und ist ein bisschen beleidigt, dass die aus Kiel regiert werden.
Ach so, ja, das verstehe ich. Das hat ja wieder mit Freiheit und so zu tun. Ja.
Genau.
Autonomie.
So ist es. Freiheit, Autonomie. Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Thema bei Bruckner war. Ja, schon. Auf jeden Fall. Denn um den soll es gehen. Der lebte von 1824 bis 1896, war Komponist, Organist und Musiktheoretiker aus Österreich. Der ist vor allem bekannt für seine Symphonien in allererster Linie, aber auch für Messen, das Te Deum und Motetten. Und die Menschen feierten in diesem Jahr, nämlich am 4. September, seinen 200. Geburtstag. Seine Symphonien gelten aufgrund ihrer reichen harmonischen Sprache, ihres stark polyphonen Charakters und ihrer beträchtlichen Länge, denn unter einer Stunde macht er es nicht, als Sinnbild für die Endphase der Romantik. Bruckners Kompositionen trugen durch ihre Dissonanzen, Modulationen und Harmonien dazu bei, der zeitgenössischen klassischen Musik Tür und auch Tor zu öffnen. Und man muss dazu sagen, Mahler hätte es ohne ihn definitiv auch nicht gegeben. Zum Beispiel. Im Gegensatz zu einigen anderen KomponistInnen seiner Zeit zollte Bruckner diesen sehr viel Respekt. Bruckner wurde von anderen gern als ungebildet und tölpelhaft dargestellt. Hans von Bülow beschrieb ihn als halb Genie, halb Dummkopf und nicht Maler, wie viele immer glauben. Also das war nicht Maler, sondern Hans von Bülow. Bruckner stand seiner eigenen Arbeit sehr kritisch gegenüber und überarbeitete seine Kompositionen oft oder ließ sie gar von anderen bearbeiten, unter anderem von seinen Schülern. Deswegen gibt es von vielen seiner Werke mehrere Fassungen und diese Fassungen bringen die Leute bis heute hin auch aus selbiger, nämlich aus der Fassung teilweise, weil das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, diese ganzen verschiedenen Fassungen von Bruckner. Er war so zwischen allen Stühlen eigentlich. Er war jemand, der Wagner sehr mochte, er hat sogar ihm eine Symphonie gewidmet. Interessanterweise wusste er nicht mehr, welche Fassung, wo wir gerade bei Fassungen sind, weil er sich mit ihm zusammen so betrunken hat, dass er nicht mehr wusste, welche Version von beiden Wagner nun wollte. Das ist, manchmal passieren so Dinge. Auf der anderen Seite hat er nie eine Oper geschrieben und hat sich von der Musik Wagners überhaupt nicht beeinflussen lassen, sondern sein eigenes Ding durchgezogen. Er hatte die ein oder andere Neurose, er hatte einen Zählzwang und wurde von vielen halt nicht ernst genommen. Er wurde als tölpelhaft wahrgenommen und hat dann extra zu große Kleidung wohl getragen, um das noch zu untermauern irgendwie. Er war sehr gläubig, das hat ihm wahrscheinlich auch geholfen, das alles auszuhalten. Und man hat dann auch Brahms und ihn gegeneinander schön ausgespielt damals. Das war also damals schon so. Ne? Früher war alles besser. Ne? So, es gäbe noch so viel mehr über Anton Bruckner zu sagen. Wir müssen uns hier an dieser Stelle aber darauf beschränken. Vielleicht machen wir noch mal ein Special über ihn. Er ist ein sehr interessanter Mensch tatsächlich, der sich nirgends einordnen ließ, sehr selbstbewusste Musik geschrieben hat und selber überhaupt nicht selbstbewusst war. Sehr interessant. Nun, diese Musik lässt erklingen zum einen Gerd Schaller. Das ist ein deutscher Dirigent, der vor allem für seine Interpretation der Werke von Anton Bruckner bekannt ist. Er ist Gründer und künstlerischer Leiter des Ebracher Musiksommers sowie der Philharmonie Festival. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Er war von 2003 bis 2006 Generalmusikdirektor am Theater Magdeburg und ist seit 2006 freischaffend unterwegs. Ein besonderes Projekt von ihm ist das nun, worüber wir heute unter anderem zum Teil jedenfalls reden wollen, nämlich dieses Projekt Bruckner 24, Bruckner 2024, bei dem das Ziel gilt, alle Symphonien Anton Bruckners in allen Fassungen, und das sind echt viele, bis zum 200. Geburtstag, also dem 4. September des Komponisten, in diesem Jahr, im Jahr 2024, aufzuführen und auf CD einzuspielen. Und man darf sagen, dass ihm das fast gelungen ist und im nächsten Jahr auch gelingen wird. Und einer dieser Aufnahmen haben wir eben hier vor uns liegen. Sie wurde wie alle Aufnahmen dieser Reihe live eingespielt. Die schon erwähnte Philharmonie Festival wurde von eben jenem schon erwähnten Gerd Schaller gegründet. Es handelt sich um ein Festivalorchester. Es besteht aus Musikern anderer Orchester Deutschlands und des benachbarten Auslands. Und die Symphonie, um die es sich handelt, ist die vierte. Das ist die zugänglichste von Bruckner und glaube ich auch die, über die viele zu Bruckner finden irgendwann einmal. So war es auch bei mir. Es ist die vierte Symphonie in S-Dur. Die wurde von Bruckner auch als die romantische betitelt. Es ist eine der beliebtesten und meistgespielten Symphonien des Komponisten. Sie wurde eigentlich 1874 komponiert und dann später natürlich mal wieder überarbeitet im Jahre 1878-80. Die Uraufführung fand dann am 20. Februar 81 in Wien statt mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Hans Richter. Die Sinfonie besteht aus vier Sätzen. Die romantische Fassung enthält völlig neu komponiertes Scherzo und eine überarbeitete Version des Finals. Ist auch also wirklich, wenn dann richtig, ne? Diese Version wird auch am häufigsten aufgeführt, viel häufiger als all die anderen Versionen. Wir haben es hier mit der Version von 1888 zu tun. Dieser vierten Symphonie, die ist von Benjamin Corstvedt rausgebracht worden. Der lebt sogar noch, also es werden immer noch neue Editionen rausgegeben. Die bekanntesten sind, glaube ich, von Haas und Novak. Es ist eine vollständige Überarbeitung der ursprünglichen Fassung von 1874. Diese Version, die wir hier heute besprechen wollen, diente als Stichvorlage für den Erstdruck von 1889 und enthält einige Änderungen, die Bruckner in den Jahren 88-89 vornahm. Diese Version unterscheidet sich nun wieder von der romantischen Fassung, also die von 78-80, eben insbesondere im Scherzo und im Finale. Und diese Version wird oft als authentischer als alle anderen angesehen, weil sie wohl die letztgültige Fassung ist. Es handelt sich um die bereits dritte Fassung dieser Symphonie wohlgemerkt. Es gibt bei den anderen auch 93 Fassungen. So, und jetzt hören wir auch endlich die bezaubernde Kollegin.
Ja, was wir gehört haben hier bei Schaller ist, finde ich, erstmal eine wahnsinnig sorgfältige Fassung. Das wirkt alles so modern, aber vor allem halt so fein aufeinander abgestimmt. Da sitzt jeder Ton, gut, das sollte man von einem Profi erwarten, dass jeder Ton da sitzt, wo er hingehört, aber das wirkt so genau so gewollt und so einzeln reingesetzt, wie jemand, der mit der Pinzette arbeitet und nicht mit der, ich weiß nicht, mit dem Nudelholz. Das fand ich sehr auffällig. Dadurch wird es insgesamt auch sehr ausgewogen. Es wird nicht so, nicht irgendwie dick. Ne? Bei der romantischen denkt man vielleicht, das könnte man richtig schön dick und dynamisch und laut und leise und bam. Stattdessen ist es aber alles andere als langweilig, sondern einfach die dramatischen Höhepunkte sind genau an der richtigen Stelle gesetzt. Es ist so eine subtile Art, zu den emotionalen Punkten zu kommen und die zu illustrieren, aber ohne irgendwie dick aufzutragen. Das hat mir sehr gut gefallen. Es bekommt an manchen Stellen richtig so einen poetischen Charakter. Das ich habe lange nach einem anderen Wort gesucht, aber ich finde, das hat irgendwie was Poetisches. Das hat viel Spaß gemacht zu hören. Es ist frisch, es ist sehr mit viel Herzblut, es ist sehr ausgewogen an allen Stellen und das ist schon ein ganz besonderer Klang, der mir sehr gut gefallen hat.
Ja, das sind schon mal sehr viele richtige Dinge, finde ich, und wichtige Dinge. Ja, also es handelt sich natürlich mal wieder um einen Brocken, obwohl das für seine Verhältnisse ja sogar noch eine relativ kurze Sinfonie ist, weil also das ist ja nur eine Stunde lang, das Ganze hier, wie das so ist bei Bruckner. er hat ja immer wieder selber Dinge an seinen Sinfonien vorgenommen, haben wir ja schon gehört, so auch hier. Und wenn er es nicht selber war, dann war es einer seiner Schüler. Und er hat es dann autorisiert und dann gibt es 10.000 verschiedene Editionen und weiß der Geier was nicht alles. Und wir haben es hier mit einer Version zu tun, die von einem Dirigenten und einem Orchester eingespielt wurde, die ausgezogen sind, um alle Versionen, alle Editionen, die Bruckner selber oder irgendeiner seiner Schüler oder wer auch immer jemals verändert oder veröffentlicht haben.
Und das macht es übrigens auch ziemlich schwer, die richtige zu finden, ja, muss ich mal ehrlich sagen. Also wenn man irgendwie Gerd Schaller, Philharmonie Festiva und Bruckner eingibt in die Suchmaschine eurer Wahl, da wird man wahnsinnig.
Ja, das ist so.
Also da braucht man schon einen Katalog.
Und das bist nur du beim Suchen dieser Version. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie wahnsinnig die Musikwissenschaft mit dem Mann wird. Das hat auf jeden Fall zur Folge, dass diese Box, von der wir hier eine der Sinfonien heute besprechen wollen, aus 20 CDs besteht, alleine schon mal. Und er hat ja nur 8 3/4 Sinfonien geklöppelt. Weil die 9. da konnte er ja den Finalsatz, den gibt es ja nicht, den konnte er nicht abschließen. Also den letzten Satz. Nun, was hier so erfreulich ist, finde ich, ist, dass wir es hier mal nicht mit einem weihevollen Bruckner zu tun haben. Du hast ja gerade schon gesagt, diese Dramatik ist hier nicht ganz so vorhanden wie vielleicht bei anderen Aufnahmen. Ich nenne das immer sehr gerne weihevoll, weil ja, bei Bruckner wird immer sowas rein interpretiert wie so diese höchsten Höhen und tiefsten Tiefen und dieses Mystische und was da, also dieser mystische Bruckner, der da dann so gespielt wird. Ja, da halte ich eigentlich nicht so viel von. Es gab früher einen Dirigenten in München, der das geradezu zelebriert hat und zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Fürchterlich. Egal. Sondern wir haben es hier mit einem Bruckner zu tun, der gespielt wird. Und zwar wird hier Bruckner gespielt und nicht irgendeine Vision, bei der der Dirigent oder die Dirigentin wichtiger ist als das Stück. Wir hören hier also keine weitere Version, bei der Bruckner selbst in den Hintergrund tritt oder seine Musik und er in den Hintergrund treten, sondern wir hören hier einen Bruckner, der gespielt wird wie Bruckner. So frei nach Günter Wand, der mal gefragt wurde, wie er denn Beethoven dirigieren würde, mehr so wie X oder mehr so wie Y und wie das dann klingen würde, und seine Antwort war wie Beethoven. Und genau so wird das hier auch gemacht. Und das ist doch schon mal sehr schön. Diese Aufnahme von Wand hat mir übrigens zum Beispiel Tür und Tor zu Bruckner geöffnet. Der war nämlich auch ein ganz hervorragender Bruckner-Dirigent. So, weil mir wird Bruckner nämlich manchmal einfach zu religiös gespielt. Wirklich, es ist manchmal furchtbar. Es ist wirklich, da wird mehr draus gemacht, als da ist. Und desto mehr man so aus so einer Sache macht, desto weniger wird draus, finde ich. Desto größer man etwas aufbläst, desto kleiner wird. Das haben wir schon so oft gesagt bei klassischen Aufnahmen. Und das passiert hier alles nicht. Und das ist ein Glück. Und das ist auch ein Glücksfall. Das Orchester ist gut, nicht überragend, aber wirklich gut. Der Klang ist mir dann und wann ein bisschen zu hallig, aber ist okay. Es ist alles noch im Rahmen. Liegt, glaube ich, daran, dass es zum Teil in der Kirche aufgenommen wurde. Also einige Sinfonien, diese zum Beispiel, glaube ich, bei dieser ist es dann, glaube ich, der Fall. Das trübt aber auf gar keinen Fall das Gesamtergebnis, finde ich. Und dass das alles live eingespielt wurde, hat dann eben auch noch den Vorteil, dass die Aufnahme eine Lebendigkeit mitbringt, die Bruckner sowieso gut tut. Bei den ganzen Blöcken, die er da immer aneinander geklöppelt hat, da tut das bisschen dynamische Lockerheit immer ganz gut, finde ich, wenn das nicht ganz so, ne? Also ich muss sagen, dass ich das alles wirklich genossen habe und dass ich es toll finde, dass sich endlich mal jemand wirklich daran hält, was der, naja, zumindest mehr oder weniger, wir wissen es ja nicht ganz genau, aber das, was wir haben von dem Komponisten, das, was wir lesen können, das wurde hier gespielt und nicht irgendwas anderes. Das gefällt mir sehr gut. Man kann ja gar nicht oft genug Anton Bruckner nicht über Kandidel spielen. Wirklich. Man muss das einfach mal so sagen. Also hier hat man einen Bruckner, der begeistert, der aber auch nicht überschwappt. Bruckner kann begeistern. Ich finde es immer wieder erstaunlich und wirklich unfassbar krass, wie der so diese Harmonien aneinander gebaut hat. Da gibt es immer so Passagen in seinen Sinfonien, die gibt es auch in der 8. ganz krass, wo er so Blöcke von Harmonien aneinandergereiht hat. Und das hört sich unfassbar toll an. Ich habe auch noch keinen Komponisten gehört, der das so macht. Das begeistert mich immer wieder. Und das hat mich auch hier wieder begeistert. Aber es ist halt nicht überbordend. Und das finde ich auch gut. Das ist gerade bei Bruckner, glaube ich, sehr wichtig. Ich würde diese Aufnahme deswegen sogar Menschen empfehlen, die sich mit Bruckner noch nicht eingehend beschäftigt haben. Ich finde, das ist ein hervorragender Einstiegspunkt, um sich mit Bruckner zu befassen, um sich Bruckner zu erschließen. Ich finde, das ist eine tolle Geschichte, weil alles das, was Bruckner ausmacht, also diese ganzen wirklich tollen Harmonien, diese Blöcke, die da aneinander gereiht werden, das Dynamische, das ist ja alles da. Aber es ist eben nicht religiös, es ist eben nicht weihevoll, sondern es ist Bruckner. Und das finde ich schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn das Ganze euch noch zu teuer ist, kann ja sein, dass es im Laufe der Zeit irgendwann auch mal ein bisschen günstiger wird. So teuer ist es auch gar nicht. Für 20 CDs bezahlt man, glaube ich, irgendwie 60 Euro oder so. Das finde ich okay, weil die MusikerInnen wollen leben und überhaupt und sowieso. Ich bin ja immer ein großer Fan von Musik kaufen, also Werke, CDs und Vinyl kaufen, wenn man es oft genug hört, damit man dann auch den KünstlerInnen entsprechend zeigt, dass man das cool findet, was da passiert. Das finde ich irgendwie wichtig. Mhm. Wenn euch das trotzdem immer noch alles zu viel ist, es gibt natürlich auch die von mir schon erwähnte Wandaufnahme, das geht natürlich auch. Und wenn es gar nicht anders geht, dann kann man natürlich auch erstmal bei dem Streamingdienst der jeweiligen Wahl fündig werden. Da kann man es dann zumindest erstmal hören. Und wenn man es dann richtig cool findet, dann natürlich trotzdem irgendwann mal kaufen. Man kann ja sparen. Ich finde das schon wichtig, dass man KünstlerInnen auch diese Art von Zuwendung gibt, wenn man es toll findet. Mhm. Finde ich schon gut. Und das lohnt sich in diesem Fall hier. Ich finde es großartig, diese Arbeit, die hier geleistet, alleine dieses ganze Projekt, alleine Bruckner 2024 finde ich schon ein tolles Projekt und so viel Herzblut, was da drin steckt und so viel Engagement von MusikerInnen und Dirigent. Also es gibt einen tollen Podcast übrigens, den ich an dieser Stelle gerne empfehlen möchte. Der Mann ist nämlich Kollege. Es gibt also einen Podcast über dieses Projekt. Da wird dann eben genau über dieses Projekt gesprochen. Den kann man sich auch mal gerne anhören. Da spricht er dann über die Symphonien und über Anton Bruckner. Tolle Sache. Also, jetzt ist diese Aufnahme, diese vierte Symphonie in dieser Version wohlgemerkt von 1888. Die ist nun im Jahre 2024 erschienen. Es gibt ja, wie gesagt, mehr als eine vierte Symphonie, ne, von Bruckner, mehrere Versionen. Und diese in diesem Jahr erschienene, die wollen wir natürlich auch jetzt gerne bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das hat mir so gut gefallen. Ich muss sagen, das rennt. Das ist eine hervorragende Interpretation und auch noch nach meinem Geschmack.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Es hat definitiv ein Rent verdient. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Ich finde es großartig. Ich bin hingerissen. Also wirklich eine tolle Sache. Also, wir haben gehört, die vierte Sinfonie in S-Dur, die sogenannte romantische, in der Version von 1888 von Benjamin Constant. Und zwar hat gespielt die Philharmonie Festival unter der Leitung von Gerd Schaller. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und zwar völlig zu Recht.
Gut, dass wir da so unparteiisch sind. Ich finde es aber gut, dass wir uns immer wieder recht geben. Das, das gehört eigentlich auch schon zu dieser Sendung.
Ja, selbstverständlich. Sehr gut, sehr gut. Am Ende ist es ja auch so, wir haben ja auch recht. Es nützt ja alles nichts.
Ja, nur unsere Waffelokratie, die will keiner, aber nun.
Nee, nun, ja, oh Gott, ja, wer weiß.
Kommen wir zu etwas völlig anderem. Hm. Wir kommen zu Post-Rock und wir kommen zu God is an Astronaut. God is an Astronaut ist auch schon ein paar Jahre im Musikbusiness, nämlich seit dem Jahre 2002, gegründet von zwei irischen Brüdern mit nicht ganz irischen Namen, nämlich Thorsten und Nils Kinsella. Sie machen Post-Rock, sie vermischen immer wieder einige Elemente, Krautrock, Space-Rock, Ambient, elektronische Musik, da kommt alles Mögliche mal zum Tragen. Es wird immer sehr atmosphärisch und sie haben mittlerweile ihr drittes Album herausgebracht, nämlich Ambus. Es ist schnuffige 57 Minuten lang, das ist ja für Freunde dieser Sendung schon fast ein wenig viel. Dann hören wir doch erstmal, was Herr Martinsen zu sagen hat.
Ja, Post-Rock, wie schön. Lange nicht mehr gehabt.
Ja, ne?
Aber lange nicht mehr gehabt. Mir ist sofort positiv aufgefallen, dass hier den einzelnen Instrumenten genug Raum gelassen wird. Das hat man selten beim Post-Rock. Da wird ja oft gerne alles so dieser Wall of Sound zugematscht und getan und gemacht. Das ist hier überhaupt nicht so. Nichts, was sich dauernd überlappt und man dann nur noch die Hälfte von allem wahrnimmt, gar nicht. Es wechseln natürlich schon laute und leise Passagen ab, das ja, aber eben nicht so wie sonst beim Post-Rock andauernd, also da ist es ja auch so, das ist ja erstmal nichts Besonderes, das mit dem laut und leise, aber hier geht es nicht darum, dass in jedem Stück das klassische Crescendo und Decrescendo stattfindet, sondern hier geht es um dynamische Geschichten, die darüber hinausgehen und das ist gut. weil sich das Wohltun vom postrockigen Einheitsbrei unterscheidet, finde ich. Überhaupt ist es nicht dieses klassische Post-Rock-Gedöns. Da wird immer wieder mit gebrochen. Wir haben wunderschöne Melodien. Es gibt ein paar außergewöhnliche Instrumente für dieses Genre. Wir haben zum Beispiel eine Sitar, wir haben ein Cello, wir haben ein Psalter, das ist so ein Kordophon, wie zum Beispiel auch eine Gitarre, das ist auch ein Kordophon, oder die Violine. Und es gilt so ein bisschen als die Urform der Zither. Das hören wir auf diesem Album. Wir hören ein Glockenspiel, wir hören einen Tanpura. Das ist auch ein Saiteninstrument aus Indien. Dabei handelt es sich um, ja, wie die Sitar, um so eine Langhalslaute. Und das kann man alles hier hören. Was nun diese ganze Geschichte bedeutet, also was nun dieses Album uns sagen will, das kann man natürlich immer nur erahnen, weil ja keine Texte dabei sind. Ich habe mir so überlegt, ich glaube, es handelt sich um eine Reise ins Alter oder überhaupt um so eine Lebensspanne, kann auch übers Älterwerden, solche Geschichten halt. Es handelt sich in meinen Augen schon um ein Konzeptalbum, ja, was davon handelt, dass alles irgendwann mal vorbei ist und dass die Zeit auf dieser Erde begrenzt ist. So zumindest habe ich das Album gehört. Die Produktion ist gut. Das Album funktioniert für mich hervorragend. Es hat einen roten Faden. Also wenn man sich das mal so anguckt, dann könnte man die Lieder so interpretieren wie am Anfang so, also der erste Song Erscheinung, Anfang, dann so mit den fallenden Blättern dieses beginnende Ende, dann die lange Reise könnte für das Leben an sich stehen. Dann vielleicht sowas Ähnliches wie Heimat oder Zuhause, der nächste Song, irgendwie so, wenn man das mal ganz frei irgendwie interpretiert. Die Glut könnte für Emotionen stehen, Orte für Erinnerung an irgendwas oder keine Ahnung. Schwingung könnte Bewegung sein in irgendeiner Form und Art und Weise, wohin auch immer. Und dieses Prisma-Zeugs könnte dann, Prism könnte dann so, ja, weiß ich nicht, so entweder Verengung des Sichtfeldes, weil man schon ein bisschen älter ist, oder Verschleierung von irgendwas oder wie auch immer. Und am Ende das mit der Sanduhr ist natürlich großartig, dass dann eben so die Zeit abgelaufen ist oder die Zeit des Lebens irgendwann abläuft oder wie auch immer. Ja, so kann man es hören, man kann es auch ganz anders hören. Ich finde, es hat eine tolle Dramaturgie, es hat eine Geschlossenheit, die mir gefällt. Es ist eine runde Sache.
Absolut, absolut. Ja, es hat sowas, du hast, glaube ich, gerade auch schon filmartig angesprochen. Also es ist so ein, das hat, finde ich, sowas, eine Dramaturgie, die einen mit auf eine Reise nimmt, wo man so sich aufgehoben fühlt, wie in einem Film, wenn man an die Hand genommen wird und mitgenommen wird irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand das wunderbar rund. Ich habe immer diesen Moment in der Sendung, wo ich denke, so, was kann ich jetzt noch sagen, was wir noch nicht gehört haben? Heißt, ich stimme vielen, wenn nicht allen Punkten zu. Dieses Album ist wahnsinnig rund, es ist wahnsinnig, was ist das Wort, immersiv. Es, ne, es vereinnahmt einen, nimmt einen mit auf diese Reise. Ich habe auch gleich so Themen von Leben und Tod im Kopf gehabt. Das, es zeichnet einfach so Bilder, die was von Vergänglichkeit haben, Aufwachsen und Vergänglichkeit, so. Fand ich auch gut. Und nicht zuletzt, wenn man dann Falling Leaves oder eben das titelgebende Embers hört. Und das Wort ist ja auch schon ein Bild für so die Reste des Lebens sozusagen. Embers, ne, die Glut, die noch bleibt, die auch mal wieder aufwachen kann, aber die erstmal ein vergangenes Feuer irgendwie bezeichnet. Ja. Falling Leaves, einen vergangenen Sommer.
Zum Beispiel,
markiert so, ne, zum Beispiel. Ja. Das hört man dann schon raus. Und das ist zwischendurch wirklich sehr emotional. Das hat mir sehr gut gefallen, weil sie können so schöne Melodien da reinbauen und auch ganz Post-Rock-typisch zwischendurch so kraftvoll nach vorne drücken mit ihren Harmonien. Und trotzdem bleibt es eben nicht so typisch, das hast du ja schon gesagt, sondern sie sind sehr viel... Sie gehen sehr viel tiefer, sie sind sehr viel vielseitiger, nicht nur mit ihrer Instrumentierung, sondern auch damit, wo sie die Songs strukturell so hingehen lassen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil man natürlich bei Post-Rock eine gewisse Erwartung hat. Und ich höre das immer sehr gerne, auch wenn es relativ formelhaft ist, weil es einfach ein Genre ist, was mir gut gefällt. Aber wenn jemand so sehr dann damit bricht, auf eine Art und Weise, die einfach Spaß macht und irgendwie auch einen künstlerischen Wert hat, ist das natürlich was ganz Besonderes. Und ich finde, sie haben das hervorragend gemacht, immer, dass es sich immer angefühlt hat, selbst wenn man es noch nicht sofort begriffen hat, als wenn die ihre Entscheidungen ganz bewusst ein Stilmittel sind. Das war nicht einfach nur, oh, wie cool, hier machen wir mal eine Zither rein, sondern das war immer, es wirkte immer sehr wohlgewählt und irgendwie künstlerisch gewollt. Ganz ja. tolle Sache. Also es ist ein Album, was zwar keine Worte hat und trotzdem etwas zu sagen hat. Das hat dieses künstlerische, diese künstlerische Dringlichkeit, die wir so häufig monieren in diesem Jahr. Dazu kommt eine gewisse Wärme. Ich meine, das passt auch wieder zum Thema Embers. Ne? Ich finde, dieses Album hat eine emotionale Wärme und eine klangliche Wärme, die einem, ja, weiß nicht, warm ums Herz macht, dass ich habe das sehr einfach genießen können. Es ist nicht immer nur schön, es ist aber auch nicht immer nur so Bam und Rock und so, sondern es bewegt sich dazwischen auf eine Art und Weise, die einfach beeindruckend ist. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann ist dazu noch das Cover, genau, bildet eigentlich genau dieses Album ab, hat mir sehr gut gefallen, ist dazu auch einfach nur schön. Wahnsinnig passend und gut produziert, fand ich auch, soweit ich das beurteilen kann, weil es so klar bleibt bei all dem Post-Rock. Also das war auch schon wieder irgendwie was Besonderes. Ja, also von vorne bis hinten wirklich auffällig gut.
Ja. Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht hat der Bruckner gar nicht so geringen Einfluss auf diese ganze Metal-Post-Rock. Ja.
Nee, gar nicht. Es gibt so eine große Überschneidung zwischen dem, also wenn man jetzt Rock im weitesten Sinne sieht und der Klassik, da sind ja eine Menge Musiker, die sich in beiden Welten bewegen.
Ja, ja, das schon. Das Wunder, schon klar. Aber ich finde, da hört man es ganz besonders krass. So mit, der spielt ja auch so mit diesen Dynamiken und mit diesem, ne, mit diesem riesen Apparat, den er da immer so als Orchester hat und so. Ja, finde ich ganz spannend. Er spielt ja auch mit Lautstärke. Bruckner spielt ganz stark mit Lautstärke.
Oh ja. Jetzt müsste man eigentlich mal Bruckner unter dem Aspekt hören. Ich weiß nicht, ob wir in der Sendung schon mal drüber gesprochen haben, aber ich hatte mal einen herrlichen Vergleich gehört von Komponisten, die eigentlich schon Metal waren, bevor es Metal gab, also quasi ohne Elektrizität.
Genau.
Da gibt es so viele Stücke und auch halt Komponisten, die das sehr häufig gemacht haben, in vielen Stücken verarbeitet haben, Stücke geschrieben, die eigentlich auf dem Papier Metal sind, weil oder weil sie so aggressiv sind, weil sie so schnell sind, weil sie irgendwie diese Energie haben.
Ja.
Und ich finde hier auch, ja, die passen eigentlich super zusammen in die Sendung, ne?
Ja, total, absolut. Also Brahms würde ich eher so unter Prog-Rock, Filigran, Jazz, so diese ganzen Geschichten. Und dieses hier, das ist schon dieses Wuchtige und passt schon.
Schon mal.
Ja, es gibt ja diese...
Was ist Wagner? Symphonic? Nein.
Wagner?
Ja, nochmal? Was der heute machen würde, was würde der wohl heute für Musik
machen? Wagner? Was der für Musik machen würde? Gute Frage. Was würde der für Musik machen? Tja, ich glaube Filmmusik. Also.
Oh, ja, das ist recht. Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Weil, also er würde nicht nur Filmmusik machen, er würde wahrscheinlich einen Film machen und dazu die Musik dazu machen. So irgendwie. Ja, so. Er würde das Drehbuch auch noch dazu schreiben, ja.
Und die Hauptrolle spielen.
Nee. Aber, er würde, ja, so halt, glaube ich, so ungefähr. Hm? Also, ja, sowas würde der eher machen. So eine Geschichten. Irgendwas, ja, also Mozart zum Beispiel würde das nicht machen. Ich glaube, Mozart ist auch so ein Egomane gewesen, aber der wäre wahrscheinlich heutzutage eher so Hip-Hop oder irgendwie so.
Ich weiß nicht warum, aber bei Mozart denke ich gleich an so eine Glamrock-Band.
Oder so. Oder sowas.
Er würde sich einfach in den Mittelpunkt stellen und dann.
Ja, ja, kann schon sein. Und Brahms würde definitiv irgendwas machen, was mit Bescheidenheit zu tun hat.
Ja, da ist doch Prog-Rock richtig.
Jazz, sowas in der Richtung, ja. Ja, genau. Und Bruckner würde wahrscheinlich wirklich Metal machen. Bin ich mir relativ sicher. Und würde aber andauernd daran rumfeilen, würde nie zum Ende kommen. Es würde, ja wirklich, es würde wahrscheinlich endlos verschiedene Versionen von einem und demselben Album geben, um Gottes Willen.
Sein Labelboss würde daran verzweifeln, aber 50 Jahre später wäre der Kult-Hit.
Wahrscheinlich.
Und die Leute würden sich, die Nerds würden sich gegenseitig zerreißen in der Interpretation seiner verschiedenen Versionen. Ja,
ja ich wahrscheinlich.
Ich sehe es, ja. Gut, ja, zurück zu God is an Astronaut. Mhm. Auch dieses Album ist im Jahre 2024 erschienen, gerade erst, auch Anfang September. Das heißt, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt, wird es auch bewertet. Ja, ich glaube, das kam schon hervor, also für mich gibt es auch hier ein Rent.
Es gibt ein Rent, ja, ja, natürlich.
Sehr gut. Also, wir haben gehört, God is an Astronaut und Embers und es gab ein Rent von Herrn Martinsen und ein Rent von mir. Und damit kommen wir zu unserer Open-Mic-Rubrik, wo wir über irgendeine wilde Frage wilde Antworten finden. Die meisten Sachen enden, dass wir das Schulsystem revolutionieren, ja, reformieren oder die Welt retten.
So.
Heute retten wir doch mal die Zukunft des Wohnens und des Zusammenlebens, dachte ich mir. Ach. So, es gibt ja aktuell eine Menge verschiedene Ideen, die sich damit beschäftigen, ja, wie wir in einer zunehmend komplexen Welt nachhaltig und gemeinschaftlich leben können, aber halt auch irgendwie bezahlbar, sozial gerecht und so weiter. Mhm. Also sowohl ökologische als auch soziale Fragestellungen, die dabei sind. Jetzt die Frage, wie können wir Wohnräume so gestalten, dass sie zwar einerseits eben ökologisch umweltfreundlich sein können und eben nicht jeder in seinem Einfamilienhaus wohnt und zugleich förderlich für das soziale Miteinander, auch nicht so leicht, ohne die Leute zu stapeln. Was könnten zukünftige Wohnkonzepte sein? Wo kommen wir da hin?
Ich glaube, es gibt ein Projekt in Frankreich. Mhm. War das nicht in der Nähe von Paris irgendwo, wo sie eine Stadt gebaut haben? Also wo sie so neue, alte Gebäude gebaut haben. Mhm. Also, ne, also historisch orientierte so. Also nicht so, wie man das heute kennt mit diesen Hochhäusern und Glaspalästen und dies und das und Ananas, sondern wirklich so eine richtige, ja, Altstadt in neu, wenn man so will. Also man hat sich da so ein bisschen orientiert an früher, obwohl es keine alten Gebäude sind, die man da gebaut hat. Man hat viel Grün da reingebaut, man hat sehr viel Fußgängerzonen reingebaut, Parks reingebaut und so weiter und so fort. Turns out, die Menschen sind super zufrieden, total glücklich und wissen gar nicht, wohin sie sollen mit ihrer Freude.
Wer hätte das gedacht? Ja.
Genau. Und da, glaube ich, müssen wir ungefähr hin. Wir müssen dahin, dass Menschen sich wohlfühlen. Und Menschen fühlen sich nicht wohl in so Betonsilos, also die anderen sowieso übereinander gestapelt werden wie die Sardinen, sondern sie fühlen sich wohl in diesen, naja, also die in so Umgebungen, die so aussehen wie früher sozusagen, wie so Altstädte halt aussehen. Natürlich kann man die nicht hundertprozentig nachbauen, will man ja auch gar nicht, soll man ja auch nicht. Aber die so eine Gemütlichkeit vermitteln. So, die Menschen lieben zum Beispiel auch Kopfsteinpflaster oder so Sachen halt. Sie lieben, ja, wenig Autos, viel Fußgänger, so halt. Ne? Mhm. Weil es ja auch eine Lebensqualität ist, die man dann hat, wenn man nachts schlafen will und so Sachen halt. Kann man mal das Fenster aufmachen. Ja, so Sachen eben. Das fördert schon sehr viel, finde ich. Und was kann man noch machen? Man kann natürlich Begegnungsstätten schaffen. Das ist gerade für jugendliche Menschen immens wichtig. Die werden ihnen nämlich immer mehr genommen. Wir haben immer weniger Clubs, gerade in den kleineren Städten. In den größeren mag es noch gehen, aber selbst Berlin, glaube ich, hat nicht mehr so viele Clubs wie früher. Weil die Menschen halt immer älter werden und es immer weniger junge Menschen gibt. Das ist halt leider so. Und wir müssen trotzdem auch den jungen Menschen Begegnungsstätten ermöglichen. Wir müssen Konzerte ermöglichen für alle Altersgruppen, was ich unter Begegnungsstätten auch laufen lassen würde. Also das gehört alles dazu, die ganze Geschichte halt, alles, was eben so Lebensqualität ausmacht. Wir brauchen eigentlich vielleicht sogar mehr Menschen als vorher. Wir haben ja im Vorfeld dieser Sendung so ein bisschen über KI diskutiert, aber vielleicht ist die Zukunft KI hin, KI her, doch wieder der kleine Tante-Emma-Laden, wo es irgendwie alles gibt, weil es da so heimelig ist, so irgendwie so persönlich ist. Kann durchaus sein. Ich glaube, das ist für Menschen tatsächlich wichtig. Unter anderem. Und da gibt es bestimmt auch noch andere Dinge, die man machen muss. Man muss wahrscheinlich die Dächer mit Solar oder sonstigen Sachen, wie es dann eben gibt, bestücken. Man muss das Ganze natürlich irgendwie ökologisch bauen, dass das Ganze so gedämmt ist, dass nicht andauernd im Winter die Heizung auf 5 stehen muss und so weiter und so fort. Das gehört natürlich auch dazu. Und man muss dafür sorgen, das gehört natürlich auch zum Wohlbefinden des Menschen, dass wir eine soziale Gesellschaft haben. Und zwar eine soziale Gesellschaft, wo alle genügend Geld haben, wo es keinen Neid gibt für Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, die Geld kriegen und man dann guckt, ob die da auch das dafür leisten, so nach dem Motto, erbringen die auch ihre Leistung, haben die das überhaupt verdient und all so ein Blödsinn. Davon müssen wir auch weg. Wir müssen wirklich eher wieder lernen zu gönnen, miteinander zu leben, uns auch wieder mehr in Ruhe zu lassen in einigen Punkten. Wir müssen lernen, das kommt auch alles dazu, diese ganze Resilienz, die wir wieder lernen müssen. Nicht jeder, der bestimmte Worte nutzt, ist gleich ein Rassist oder wie auch immer. Man muss die Worte trotzdem nicht nutzen, aber man muss die Leute auch nicht gleich in die Ecke stellen. Da gehört ein bisschen Resilienz zu. Man muss aushalten lernen wieder. Ja, genau, das sind alles so Sachen. Und man muss natürlich trotzdem Rückzugsorte haben, das ist ja klar, weil ohne das Private geht es natürlich nicht. Wir müssen ja das Private haben, um Pluralismus überhaupt auf die Beine stellen zu können. Das ist also ein wildes Sammelsurium von allen möglichen Dingen, glaube ich, die wir brauchen. Wir brauchen ganz viele Dinge, also die dazu führen, dass Menschen sich wohlfühlen.
Ja, ich würde das mal zusammenzeichnen als eine eher städtische Umgebung, die aber sehr grün ist und autofrei in den Wohnräumen, wo die Leute in ausreichend großen, aber nicht riesigen Wohnungen miteinander nah, aber mit genug Privatsphäre leben, wo jeder Zugang zu Frischluft und irgendwie ja halt grün hat, wo man die meisten Dinge, vielleicht sogar alle Dinge, zu Fuß erledigen kann.
Wie früher.
Oder rollend, je nachdem, auf was man unterwegs ist. Genau, insofern wie früher, aber natürlich inklusive der Fortschritte, die wir bisher gemacht haben, ne? Solarzellen für Energie, wahrscheinlich eine Menge Begrünung auch, die irgendwie noch zur, nicht nur schön ist oder CO2 bindet, sondern auch zur Dämmung zum Beispiel beitragen kann und zum guten Klima.
So.
Das hätten wir wunderschön. Tja, da muss man natürlich trotzdem noch hin und her kommen, also auch an andere Stellen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, wenn man nicht für 10 Leute eine Schule bauen will. Also gibt es vielleicht so kleine Elektro-Shuttles,
so
viele
was.
Fahrräder. Das klingt schon ziemlich gut.
Ja.
Da würde ich auch gern wohnen. Es gibt allerdings auch mehrere solche Modelle, also gerade so autofreie Städte wird ja viel gemacht mittlerweile. Gibt es schon viele Modellversuche oder wo Städte das komplett umstellen, zumindest die Innenstädte autofrei zu machen. Und dann dauert das Bauen natürlich länger, ne? Also da muss man eine Weile dran ackern, alles grüner zu machen, die Gebäude irgendwie so zu bauen, dass man da auch tatsächlich mit mehreren Parteien drin wohnen kann. Dafür zu sorgen, dass sich an den richtigen Stellen die Restaurants und weiß ich nicht, der Bedarf des täglichen Lebens ansiedelt, der nicht nur aus Restaurants bestehen darf, sonst sind wir ganz woanders. Das ist natürlich alles nicht so leicht. Kriegt man aber offenbar hin, denn es gibt eine Reihe Städte, die das machen.
Paris erfindet sich ja auch gerade neu, wissen wir ja auch.
Ja.
Also die wollen ja gerade ihre ÖPNV verdoppeln und all sowas.
Sehr gut.
Urbanizing ist ja ganz wichtig.
Genau, aber halt ohne die grauen Betonklötze, hast du ja schon gesagt,
ja.
Die uns alle unglücklich machen, ohne die Autos, die uns krank machen, sowohl durch die Geräusche als auch durch die durch den Feinstaub und was weiß ich was, sondern mit all den Elementen, die uns glücklich machen, weil sie uns so bekannt sind, ne? Auch organische Reformen, nicht nur so viereckige Klötze.
Ja.
Kann man ja durchaus machen, gerade bei Wegen und bei Bänken und was weiß ich, was man so hinstellt.
Genau.
Alles ein bisschen in Richtung natürlicherer Formen wieder zu bauen.
Mhm.
Das wird sicherlich auch öfter passieren.
Definitiv, ja. Und wir müssen natürlich unsere vorhandenen Städte auch ein bisschen zurechtklöppeln, ne? Das ist ja auch klar. Ja. Und die Menschen, die auf dem Land wohnen, ja, die haben natürlich ganz andere Sorgen. Mhm. Auch da muss man natürlich eigentlich ran, ne?
Auf jeden Fall.
So geht es natürlich auch nicht, weil die haben ja gar keine Begegnungsstätten mehr.
Das stimmt, die letzte Dorfkneipe schließt und plötzlich hat man keine, sieht man sich nur noch unter Nachbarn, wenn man Glück hat.
Es kann ja nicht sein, dass die einzige Begegnungsstätte für Jugendliche ist die Bushaltestelle, das geht ja nicht. Also was ist denn das für ein Unsinn? Das endet ja auf jeden Fall in unschönen Dingen. Also da muss man auch auf jeden Fall ran, an solche Geschichten. Also man darf weder die Jungen noch die Alten alleine lassen, ich glaube, das ist sowieso ein ganz großer Punkt. Ich glaube, dass nämlich beide Gruppen sich im Moment gerade ganz schön alleine gelassen fühlen. Das ist auch ein Grund für ganz viel.
Ja. Ganz viele von den Problemen, die du vorhin angesprochen hast, glaube ich, würden auch zumindest stark gedämpft werden, dadurch, dass die Leute im Alltag glücklicher sind und sich aufgehoben fühlen in solchen Umgebungen. Wenn du dich nicht jeden Abend mit viel Angst irgendwie durch eine dunkle Straße zwingen musst, weil du halt noch irgendeinen Einkauf brauchst und keine Ahnung, der nächste Supermarkt ist so weit weg und du hast kein Auto oder ja. Ich weiß es nicht. Dann, und all diese kleinen Erfahrungen, die man in den richtig schlimmen Städten jeden Tag macht, den Betonwüsten und dem Elend, was zum Teil dadurch und zum Teil einfach nur gleichzeitig entsteht, aber das ist schon, das macht dich happy.
Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja völlig klar. Aber da sind wir wieder bei dem, das eine ist natürlich die Umgebung zu schaffen, aber das andere ist natürlich auch die Sicherheit zu schaffen, den Leuten die Ängste zu nehmen.
Genau.
Ne, das kommt ja auch noch dazu. Im Moment wird ja ganz viel mit der Angst wieder agiert und ganz viel auch mit Angst Wahlkampf jetzt gerade wieder gemacht, also Politik versucht zu machen mit Angst der Menschen. Das ist genau das, was wir letzte Woche bei Simone Weil besprochen haben. Genau das ist der Punkt. Ne, die Leute versuchen gerade Probleme zu behandeln, die gar nicht da sind. Du kannst mit einem Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern stundenlang durch die Gegend laufen und keinen einzigen Menschen mit Migrationshintergrund treffen. Das Gefühl, es sind zu viele, wird da nicht mehr los. Wirklich. Das ist genau das Problem.
Ja. Das ist wirklich. Das kann natürlich nicht passieren, wenn du so eine Wohnumgebung hast, wo du zwar dich zurückziehen kannst, aber auch jeden Tag all deine vielen bunten Nachbarn triffst, die richtig. Vielleicht, je nachdem, wie man das alles einrichtet, auch nett, halbwegs zumindest zivil irgendwie zu dir sein müssen. Und man einfach jeden Tag kleine Interaktionen hat mit Menschen, die nicht so sind wie man selbst unbedingt.
Und umgekehrt natürlich halt genauso.
Umgekehrt genauso, ganz genau. Du, weil man eben zu Fuß zum Bäcker geht, weil man, keine Ahnung, weil jeder seine Kinder zu den Schulen bringt, zu Fuß oder so. Und man einfach Leute kennenlernt, die sonst nur mit ihren SUVs vorgefahren wären und die man nie persönlich kennengelernt hätte oder nur in Konfliktsituationen oder so.
Zum Beispiel.
Das ist schon, ja.
Zum Beispiel.
Oder die eben in einem ganz anderen Viertel wohnen, weil sich das sozial so stark spaltet mittlerweile.
Ja.
Oder schon immer, aber wird ja nicht besser.
Richtig. Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man den Menschen die Angst nicht nur voreinander nimmt, aber auch eben vor Elend, vor Armut, vor all diesen ganzen Geschichten. Denn das führt immer zu Extremismus. Das ist leider so. Und das sind ganz viele Punkte, die da reinspielen und die wir überwinden müssen und wo wir woanders hin müssen. Mit Reformen natürlich, nicht mit Revolution. Da lassen wir wieder viel zu viele Leute hinter uns. Aber wir müssen das angehen. Und wir können das auch. Da bin ich mir sicher. Weil die Zukunft offen ist. Und wenn wir uns nur Mühe geben und genügend Menschen sich Mühe geben, dann wird das auch. Eben weil die Zukunft offen ist. Ich bin da ganz zuversichtlich. Wir brauchen halt Leute wie Luise Neubauer. Ich weiß nicht, Luise oder Luisa Neubauer?
Oh, das bringe ich auch durcheinander. Ich glaube, Luisa.
Ja. Auf jeden Fall, so kluge Menschen brauchen wir. Die wirklich einen Plan haben, die aber nicht gleich mit der nächsten Revolution um die Ecke kommen, sondern die wissen, so einfach ist das alles nicht. Wir brauchen nicht nur eine ökologische Fortentwicklung, um einfach den Klimawandel nicht noch weiter ins Unermessliche zu treiben, sondern wir müssen auch eine soziale Komponente dazu betrachten und uns dazu ins Verhältnis setzen. Denn es nützt überhaupt nichts, den Menschen vor allem Angst zu machen, weil dann das paralysiert. Es hat auch überhaupt keinen Sinn, den Menschen irgendeine dystopische Geschichte auszumalen, wie alles furchtbar wird und alles ganz schlimm wird. Eigentlich müssen wir den Leuten sagen, wie geil es wird, wenn wir uns jetzt mal um die Umwelt kümmern.
Ja, wir brauchen
das eigentlich viel geiler.
Utopische Geschichten.
Ja. Das ist viel, viel cooler, als den Leuten immer zu erzählen, wie schlimm alles wird. Wir müssen eigentlich den Leuten erzählen, wie cool alles wird, wenn wir was tun. Wie toll eine Demokratie ist und so weiter und so fort. Und was wir noch alles schaffen können.
Ganz konkret, wie das aussieht und was dann wirklich besser ist.
Genau.
Das lässt sich ja sagen. Das ist ja
ne? Genau, das lässt sich dann sagen. Genau. Ob das dann wirklich alles immer haargenau so wird, wissen wir natürlich nicht. Aber zumindest lohnt es sich ja erstmal in der Gegenwart Dinge anzupacken. Mhm. Ne? Und dann zu gucken, was in der Zukunft daraus wird. Anstatt immer nur irgendwelchen dystopischen Menschen zu glauben, die uns erzählen wollen, dass alles ganz furchtbar wird und alles ganz schlimm ist und dass wir alle nur noch Angst haben und das ist nicht der richtige Weg.
So ist es.
Wir brauchen.
Ich würde sagen, wir brauchen einen positiven Ausblick.
Ja, Ausblick ist gut.
Einen realistischen, positiven Ausblick.
Genau, das ist das, was wir brauchen. Ja. Ein Ausblick. Ja, das ist gut. Einen realistischen, positiven Ausblick brauchen wir. Es gibt auch noch ein anderes Wort, das habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, also im Grunde genommen haben wir dieses Problem jetzt auch wieder hervorragend gelöst, finde ich. Also eigentlich ist das auch schon wieder alles eingetütet, oder?
Ist eingetütet, genau.
Ja. Und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, Wein?
Wein.
So. Wein. Seit langer Zeit. Endlich mal wieder Wein. Und endlich auch Bickelstumpf. Das Weingut Bickelstumpf ist ein Familienweingut aus Franken. Und wir wollten schon lange was von diesem Weingut verkosten, haben es irgendwie nie geschafft. Ich habe es versprochen, dass es in diesem Jahr klappt. Also, Bickelstumpf ist entstanden aus der Zusammenlegung zweier fränkischer Terroirs. Also deswegen auch Bickelstumpf, dieser Doppelname. Es befindet sich in Frickenhausen am Main in der Nähe von Würzburg und wird eben von der Familie Bickelstumpf geführt. Das Weingut ist bekannt für seine Lagen in Mönchshof und Rotlauf. Die Weine sind meist trocken und sind natürlich wie alle Weine durch Böden und klimatische Bedingungen geprägt. Besonders hervorzuheben sind natürlich die Silvanerweine, wie das in Franken so ist, die einen wichtigen Teil der Identität dieses Weinguts natürlich auch ausmachen. Und wir haben es heute mit einem 2023er Muschelkalk zu tun, ein Ortswein. Ausbau im Edelstahl, 13,5 Alkoholvolumenprozente. Ja, und den wollen wir uns jetzt mal angucken, glaube ich. Erfreulicherweise Schraubverschluss, ja heute fast schon normal. Dann wollen wir uns das Ganze doch mal angucken. Und da muss ich doch sagen, das ist krass heller Bernstein.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die uns zum ersten Mal hören, das ist so ein Running Gag, dass es ja bei uns alles Bernsteinfarben alles ist. Ja, also nicht wundern, wir sind nicht blind oder so.
Ja, also es halt, sieht halt aus wie so ein, also früher würden wir sagen, also wenn wir jetzt noch Single Malt verkosten würde, das ist so ein Art Back, der sah auch immer so aus, so hell.
Stimmt, ja.
Ja, also sehr hell halt, so. Mhm. Hm? Jo, wollen wir mal unser Näschen reinhalten, oder?
Oh ja.
Ach, ist das herrlich. Schön. Der Wein ist schon ein paar Tage offen bei mir. Ich habe den also auch schon ein bisschen probiert.
Mhm. Bei mir ist er auch schon seit, ich glaube, vorgestern offen. Mhm. Probiert habe ich ihn noch nicht.
Ah, okay.
Aber es duftet schon mal so richtig. Also das wird sehr, was ist das Wort? Mineralisch. So.
Ja, es wird mineralisch. Interessanterweise hatte ich am Dienstag, als ich den geöffnet habe, noch rote Johannisbeeren, die haben sich hier jetzt so ein bisschen zurückgehalten. Ein bisschen, der Wein hat sich entwickelt. Es ist jetzt eher so Birne, Apfelsine, fast so ein bisschen Pflaume, Mandarine und natürlich Traube. Ja. Aber ja, du hast natürlich mit Mineralischen auf jeden Fall recht. Und was der natürlich auch immer hat, so typisch Silvaner, dieses Wurzelgemüsige, wenn man mal so ein bisschen rein riecht und so ein bisschen sich mit den ganzen Geschichten beschäftigt. Dann ist da immer noch so eine leichte Sellerienote drin. Der Wein ist eher kühl, ne? Hm. Fast schon ein bisschen so ein Hauch floral. Hm?
Genau, Hauch floral, aber es riecht irgendwie schon so, also ich will nicht sagen kalkig, weil das so eine negative Konnotation hat. Nee, aber gar nicht. Es ist krass.
Ja, es ist ja. Es hat sowas. Naja, dadurch, dass es so kalkig, wie du schon richtig sagtest, so dieser Muschelkalk, ne, dieses Mineralische hat, es hat auf jeden Fall auch eine gute Säure, finde ich, aber es hat auch was Kräutriges. So typisch für Silvaner auch. Finde ich schön. Sehr schön. Ja, ist was anderes, ne, als wir sonst so in den letzten Monaten hatten. Auf jeden Fall. Mal wieder eine ganz andere Nummer. Da was Ätherisches so ein bisschen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich war irgendwie so bei Kräutern und
Ja.
Weißt du was? Ja, oh ja. Das ist Salbei, oder? Also ich fand das.
Ach ja.
Was ich gerade, ich habe die Woche Salbei-Tee getrunken, musste ich jetzt sofort.
Interessant. Das hatte ich am Anfang, als ich den geöffnet habe, total krass. Das ist jetzt ein bisschen bei mir in den Hinter. Also das hat er jetzt ein bisschen abgelegt bei mir. Weil ich den ja schon ein bisschen runtergetrunken habe. Mhm. Mhm. Aber ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja, schön. Also, man muss dazu sagen, das ist ein Ortswein. Und ich muss sagen, die Nase ist dafür, das ist schon gut. Mhm. Also, muss man schon sagen. Ja, also, da leistet man in Franken ja immer ganze Arbeit.
Auf jeden Fall.
Der fränkische Mensch an sich kann Wein, das ist wirklich beeindruckend. Die machen immer viel zu wenig aus sich. Die sind immer viel zu, ich finde, weiß ich nicht, also diese anderen Weinregionen sind immer viel lauter. So die Mosel und was weiß ich, Pfalz und gib ihm. Dabei ist Franken so unterschätzt. Hm. Der Silvaner ist auch unterschätzt, davon mal ganz abgesehen. Finde ich immer noch. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann. Prost! Oh, jetzt kann ich das ja wieder machen.
Oh, sehr schön, das Geräusch. Prost!
Hm. Oh ja, Zug. Aber dieses Ätherische. So ein bisschen saftig. Bisschen Zitrus. Also sind auf jeden Fall Zitrusnoten drin. Und der hat aber auch wieder dieses Gemüsige. Auch im Nachhall.
Auf jeden Fall. Gemüsig, kräuterig. Also, da ist eine Menge Wiese dabei.
Ja.
Inklusive der Blüten. Aber auch so eine Zitrusnote, aber mit eher so wie diese, wie heißen diese grüneren Äpfel?
Ach so.
Ich weiß es nicht, jedenfalls grün. Also, helle Früchte auf jeden Fall.
Ja, aber auch ein bisschen was Dunkles, finde ich. Also in der Nase auf jeden Fall, so im Nachhall vielleicht nicht so, aber...
Ja, dunkle Früchte habe ich noch gar nicht so in der Nase, eher so diese Süße, wie vielleicht ein bisschen Marzipan oder sowas in die Richtung. Mhm. Ja.
Okay, das ist interessant.
Mhm. Irgendwie muss ich an Marzipan und Birne denken.
Ja, Birne auf jeden Fall, ja. Mhm. Auch im Nachhall. Mhm.
Ja.
Also ihr merkt schon, wie lange man sich mit diesem Wein beschäftigen kann und wie lange wir daran riechen und tun und machen und immer neue Dinge entdecken. Daran merkt man schon, das kann nichts Schlechtes sein. Und ich überlege mir gerade, den kann man sogar noch, obwohl es ein Ortswein ist und der macht auch jetzt schon richtig viel Spaß, den könnte man sogar noch so ein bisschen weglegen. Nicht zu lange, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt gleich 5 Jahre weglegen, aber so, also 3, 4. Würde noch gehen. Mhm. Der hat so eine Cremigkeit auch, finde ich, in der Nase. Mhm. Vielleicht ist das, was du mit Marzipan auch oder verbindest, das vielleicht.
Ja, stimmt, das kann sein.
Das ist ja schöne, schön. Echt cool. Ja, also wirklich, kostet 15 Euro. Ja, ich weiß, ihr trinkt immer den 2-Euro-Wein aus dem Supermarkt, aber ihr hört uns ja jetzt hier reden. Probiert das mal. Probiert das mal. Wirklich, Silvaner ist eh unterschätzt, Franken ist unterschätzt und Wein vom Winzer ist durch nichts zu ersetzen oder von der Winzerin ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Wein von eben jenen. Weil bevor ihr euch den 5. Wein vom Supermarkt in den Kopf haut, kauft lieber was Anständiges. Also wirklich, man unterstützt damit gute Leute und man trinkt vielleicht sogar weniger, ist ja auch schön. Und dann lieber von den richtigen Leuten kaufen und weniger trinken. Anstatt irgendwie diese 2-Euro-Quatsch-Sachen da oder 5 Euro oder irgend so ein Blödsinn. Ist ja wirklich so. Das gehört nämlich auch zum verantwortungsvollen Trinken dazu, dass man deswegen alleine schon nicht so viel trinkt, weil man lieber was Anständiges kauft. Und es dann genießt. Nicht auf Menge.
Das ist auch besser für die Leber.
Ja, eben. Genau. Es ist eben verantwortungsvoll. In jeder Hinsicht. Ökologisch, für einen selber. Ne, das ist halt wichtig. Ja, also wir sind auf unserer 100er-Skala. Wie ich schon sagte, es handelt sich um einen Ortswein, der soll ja eigentlich erstmal nur Spaß machen, aber der hier ist mehr als Spaß. Ich finde, das ist echt krass. Und ich mag diese Mineralität auch. Es passt alles so gut zusammen. Der ist echt komplex, ausgewogen, der ist aber nicht zu laut. Ich finde, der ist elegant dabei, durch diese zurückhaltende Art. Durch dieses nicht so, der hat ja nicht dieses ganz krasse, ausgeprägte Primärfrucht, die einen um die Ohren haut. Mhm. Das ist schon, der arbeitet auch gut nach. Also.
Ja, hält sich eine ganze Weile.
Ja, das ist schon echt, für einen Ortswein ist das schon richtig klasse. Insofern, da wir ja wieder die 100er Skala nutzen für die Weine, damit das irgendwie auch einzuordnen ist für die Menschen. Mhm. Ich schwank zwischen 86 und 87. Im Moment gerade so. Bin mir noch nicht so sicher. Aber der hat sich auch noch gut entwickelt über die Tage, muss ich sagen. Der ist wirklich heute am Sonnabend, wo wir aufnehmen, Dienstag geöffnet, heute Sonnabend. Also, Mittwoch, also der vierte Tag. Also, da hat sich nochmal in die richtige Richtung entwickelt, finde ich. Da geht was.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass der noch interessant wird. Ich lasse ihn auf jeden Fall noch ein bisschen länger stehen, bevor ich den Rest hier zu mir nehme. Ja.
Ich bin heute mal großzügig. Ich gebe dem mal 87. Ich finde, die kann er.
Sehr gut. Von mir kriegt er 84. Für eine Premiere
sehr streng.
In der Geschichte dieser Sendung. Ja, ich muss mal wieder strenger werden. Das kann so nicht weitergehen hier.
Ja, aber Wertung. So streng.
Oh, warum ist da eine unsichtbare Grenze, die ich nicht kenne? Muss ich aufpassen?
Ja, nee, aber 84 finde ich für diesen Wein schon echt, das finde ich, also, das finde ich echt wenig.
Du weißt ja nicht, wie wenig ich in Zukunft noch vergebe.
Nee, das stimmt. Das weiß ich natürlich nicht.
Wenn mir das zu fies ist, das ist ein guter Wein, gefällt mir auch gut, also überhaupt keine Frage. Tja.
Also ich finde...
Ich bin halt kein Profi, ne?
Ja. Also ich finde, unter 85 finde ich schon, also eigentlich, also ich schwank, habe ja zwischen 6 und 87 geschwankt, so hin und her. Also ich finde...
Ich habe kein Problem mit 86.
Also mit 86 kann ich gut leben. Das ist gut.
Sehr gut.
So, also, wir haben verkostet den Silvaner Muschelkalk, den 2023er von Bickel Stumpf, vom Weingut Bickel Stumpf aus dem schönen Frankenland. Und es gab 86 Punkte von Frau Eichler und 87 Punkte von mir. So, und mit was? Mit Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Themen.
So ist es. Wir werden First Sounds hören von Sarah Neufeld, Richard Reed Perry und Rebecca Foon. Und unser zweites Album wird A Frame of Mind von Calandra sein. Mal wieder was ganz anderes. Wir müssen noch ein paar Genres reinzimmern hier. Nach unserem Open Mic wird es dann für alle, die uns im Internet hören, noch die Verkostung eines Weinstephan-Hefe-Weißbiers geben.
So, nämlich. Das wird auch spannend. Wir wechseln jetzt also Bier und Wein immer ab. Ne? Also das wird jetzt die Zukunft für euch alle sein. Also immer schön abwechselnd Bier und Wein, damit uns nicht langweilig wird und euch auch nicht. Und damit wir glücklich sind und ihr auch, liked uns, liebt uns, teilt uns, erzählt eurem Hamster, eurem Onkel, eurer Tante, eurer Oma, eurem Opa, eurem Hund und sonst wem nicht, dass es uns gibt. Und kommentiert uns überall. Das würde uns sehr glücklich machen. Das dauert eine Zeit lang und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.